Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir freuen uns, dass wir als Albrecht-Bengel-Haus, Haus- und Studiengemeinschaft diesen Gottesdienst gemeinsam mit Ihnen hier in der Kirchengemeinde Derendingen feiern können. Wir haben hausintern für die Abendmahlsfeiern in diesem Wintersemester 2015-2016 Texte ausgewählt, die unter dem Motto stehen: Wüstenzeiten, Wüstenstrecken. Der Text für diesen Gottesdienst entnehmen wir aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 13, die Verse 17 bis 22. Und wir haben dem Abschnitt den Titel gegeben, wenn der beste Weg ein Umweg ist. Als nun der Pharao das Volk hatte ziehen lassen, führte sie Gott nicht den Weg durch das Land der Philister, der am nächsten war, denn Gott dachte, es könnte das Volk gereuen, wenn sie Kämpfe vor sich sehen, und sie könnten wieder nach Ägypten umkehren. Darum ließ er das Volk einen Umweg machen und führte es durch die Wüste zum Schilfmeer. Und Israel zog wohlgeordnet aus Ägyptenland. Und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen: Gott wird sich gewiss euer annehmen. Dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. So zogen sie aus von Sukkot und lagerten sich bei Etam am Rande der Wüste. Und der Herr zog vor ihnen her, am Tag in einer Wolkensäule, um sie den rechten Weg zu führen, und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern konnten. Niemals wich die Wolkensäule von dem Volk bei Tage, noch die Feuersäule bei Nacht. Wüstenzeiten und Wüstenstrecken, die kennen wir vermutlich alle, jedenfalls diejenigen, die schon ein bisschen länger unterwegs sind auf Mutter Erde. Und die, die Wüstenzeiten oder Wüstenstrecken noch nicht erlebt haben, ich kann es garantieren, die kommen. Wozu? Wozu mutet es Gott seinem Volk zu, einen Umweg durch die Wüste zu machen, wo der direkte Weg ins gelobte Land so kurz und so einfach wäre? Einfach am Küstenstreifen entlang. Und plötzlich wären sie da. Es ist nicht beliebig, wie wir unseren Weg, unseren Lebensweg deuten. Aber oftmals wird es so sein, dass unser Weg uns unverständlich erscheint und nur von hinten her ersichtlich, einsichtig und verständlich werden wird. Das kennen wir zum Beispiel aus dem schönen Gedicht Spuren im Sand, wo der Mensch meint, sich selbst abzurackern, zu strampeln, sich anzustrengen, und das, wo es wirklich schwierig wird, dass er von Gott allein gelassen ist und nur ein paar Fußstapfen zu sehen sind. Im Nachhinein spricht Gott: Mein Kind, das sind nicht deine Fußstapfen, dort habe ich dich getragen. Seine Fußstapfen. Im Nachhinein kann es uns einsichtig, ersichtlich und verständlich werden. Aber mittendrin ist es oft schwer, diese Wüstenzeit vor dieser Wüstenstrecke hinzunehmen und anzunehmen. Drei Gedanken dazu. Erstens, Gott hat einen Weg für dich. Gott hat einen Weg für dich. Darauf darfst du vertrauen und darauf darfst du bauen. Es ist Gott nicht egal, welchen Weg du gehst. Und er lässt dich ganz bestimmt nicht allein, wo du an seiner Hand gehst. In einem Menschenleben gibt es unterschiedlichste Stationen und Phasen. Wo stehst du gerade? Ist es gerade Autobahn, voll im Berufsleben, so dass man aufpassen muss, die richtige Ausfahrt zu kriegen, so in Fahrt bist du? Oder stehst du vor einer Weggabelung, wo eine Entscheidung fällig ist, wo man sich entscheiden muss auf dem Weg, wo eine Scheidung von dem bisherigen Weg von mir verlangt wird? Wo geht es mit dir gerade hin? Welches Ziel hast du vor Augen mit deinem Lebensweg? Vielleicht fragst du dich, warum geht es mit mir nicht weiter? Ich möchte weiterkommen, aber ich trete hohle und mache keine Fortschritte. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, gerade an Buß- und Wehtag, wo habe ich mich bloß verlaufen? Oder wo habe ich mich bloß verrannt? Und wie komme ich aus dieser Sackgasse heraus? Die frohe Botschaft ist, bei Gott gibt es keine Sackgassen. Und bei ihm gibt es immer eine Tür, die sich auftut, wenn wir ihm vertrauen. Auch im Blick auf unsere gesellschaftliche Situation, wo wir sicher uns alle fragen, wo soll das bloß hinführen? Schaffen wir das wirklich? Wie kommen wir mit der erhöhten Bedrohung durch den Terror klar? Werden die vielen, vielen neuen Menschen, die zu uns kommen, sich auch wirklich eingliedern? Wird es einen gemeinsamen Weg geben? Da haben wir alle Fragen, wie es weitergehen kann und weitergehen soll. Fragen und kaum Antworten drauf. Die alttestamentliche Weisheit sagt uns, dass unser Leben ein Weg ist. Der Mensch, der lebt, ist unterwegs. Es gibt einen Startpunkt, von dem aus er loszieht, und es gibt ein Ziel, auf das er hingeht. Der Weg selbst aber ist nicht das Ziel, sondern wo wir unterwegs zum Ziel bleiben, wo wir bei Jesus sind unterwegs, da werden wir gewiss zum Ziel kommen. Wo Jesus bei uns ist, ist das Ziel nie weit. Mein Vater ist als Indianermissionar in Kanada ab und zu mal mit jungen Männern auf die Jagd gegangen, einfach um die Gemeinschaft zu erleben und auch Zeit zu haben, abends beim Lagerfeuer, beim Essen richten und so auch über den Glauben an Jesus Christus zu reden. Und da war einer, der ganz frisch zum Glauben an Jesus Christus gekommen war, war ein richtiger Haudegen. So ein Macho-Typ. Und als sie gesagt haben, gut, jetzt ziehen wir los. Einer geht nach Norden, einer geht nach Westen, einer nach Osten und einer nach Süden. Und wir kreisen dann um und in 4-5 Stunden treffen wir uns dann hier wieder. Und wenn einer mal ein Wapiti, ein Moose aufscheucht, dann fliegt der in die Richtung der anderen. Und dann hat dieser junge Mann, Shelby hieß der, hat gesagt, ich brauche bloß 3 Patronen, mehr brauche ich nicht. Ich treffe ja sowieso mit der ersten. Na, da also 3 Patronen rein in die Ladevorrichtung, alle ziehen los. Und im Norden von British Columbia, wo die Sonne immer etwas tief am Horizont steht, ist es schwer zu sagen, wo Nord und wo Süd ist, geschweige denn Ost und West. Nach ein paar Stunden Laufen packte ihn die blanke Angst. Hier in der weiten Wildnis, wie finde ich zurück? Und er fing an, in Panik einfach loszulaufen. Ist gelaufen und gelaufen, ist durch die Bäume und durchs Gestrüpp gelaufen, war blutüberströmt von den Katzern, die er von den Ästen bekommen hat. Er hat gesagt, auf einmal, ich muss Warnschüsse abgeben. Lädt ein, drückt ab, einmal. Lädt ein, drückt ab, zweimal. Und gerade als er den dritten Schuss abfeuern will, denkt er, ich habe aber bloß 3 Schüsse. Was ist, wenn ein Mutterbär oder ein Gebirgslöwe mir in die Quere kommt? Und er schießt nicht die dritte Salve ab, also es ist kein Warnzeichen ertönt, sondern die anderen haben nur gedacht, irgendjemand hat Glück gehabt. Mit dem zweiten Schuss, das Wild gefällt. Die Panik wurde noch größer und er lief weiter. Und im letzten Augenblick, als die Kräfte ihn total verlassen hatten und er bloß zu Boden sinken wollte und ein Stoßgebet ausgesprochen hat, Herr, hilf, ist er still geworden und hat gehört, wie die Freunde hinter dem nächsten Baum miteinander gesprochen haben. Hilfe nur ein Ruf weit entfernt. Aber wir können uns verlaufen im Leben. Buß- und Bettag gibt uns die Gelegenheit, diese Stille einmal uns zu gönnen und unseren Hilferuf loszulassen. Im Abendmahl dürfen wir uns an Jesu Tisch einladen und schmecken und sehen, wie freundlich er ist und wie gütig und gnädig er ist. Und dass er unser Verlaufen, unser Abkommen vom Ziel uns vergibt und uns neue Wege zeigt. Gott hat einen Weg für dich. Zweitens, Gottes Wege sind höher als unsere Wege. In Jesaja 55, Vers 9 heißt es, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott verwehrt es dem Volk Israel, den kurzen Weg über den Küstenstreifen ins gelobte Land zu nehmen. Stattdessen verordnete er seinem Volk eine Wüstenwanderung von 40 Jahren. In 4-7 Tagen hätten sie die Strecke wohl gemeistert. Aber 40 Jahre sollte die Wanderung dauern. Und nicht den nächsten Weg, sondern so ziemlich den weitesten Weg, den man sich vorstellen kann, nämlich quer durch die Sinai und nach Arabien hinein, nach Midian, in das Vulkangebiet im Hijaz, weit südlich vom Toten Meer, südlich noch von Edom, in einem Land ganz weit ab von dem Ziel. Gottes Weg ist selten der direkte Weg und ist selten der einfache Weg. Das liegt nicht an Gott, sondern das liegt an uns. Wir sind es, die das brauchen. Gott muss uns mitnehmen auf seinem Weg. Und manchmal braucht das Zeit. Wenn Wüstenzeiten und Wüstenerfahrungen in Ihrem Leben kommen, dann gönnen Sie sich den Gedanken, dass Sie Zeit brauchen, bis Gott Sie an das Ziel, an den Platz, in die Situation gebracht hat, wo er Sie haben will. Und zweifeln Sie nicht daran, dass das vielleicht doch nicht Gottes Weg sein kann, denn so ein beschwerlicher Weg, wie könnte der von Gott sein? Selbst Jesus wurde 40 Tage vom Satan versucht. Elia war 40 Tage und 40 Nächte unterwegs zum Horeb. Selbst nach der Auferstehung waren es 40 Tage, bis Jesus zum Ziel der Himmelfahrt kam. Diese Zeiten des Wartens sind heilige Zeiten. Heilige Zeiten, in denen Gott selbst am Wirken ist. Unser Text gibt uns den Grund, warum Gott Israel den leichten Weg nicht gehen ließ. Ganz schlicht und ergreifend deswegen, weil der leichte Weg dorthin auch ein leichter Weg zurück gewesen wäre. Aber in der Tiefe Midians, in was heute Saudi-Arabien ist, unweit von Medina, von dort aus noch einmal zurück, den ganzen langen, beschwerlichen Weg nach Ägypten, da hat das Volk auch Nein, Danke gesagt. Wir sind es, die die Umwege brauchen, damit Gott uns zu seinem Ziel bringen kann. Gottes Wege sind höher als unsere Wege und oftmals verstehen wir sie nicht. Aber wir dürfen vertrauen, dass seine Wege gut sind. Und dann das Dritte, Gottes Wege führen zum Ziel. Was ist wirklich wichtig? Was ist das eigentliche Ziel? Darum geht es. Für das Volk Israel war das eigentliche Ziel nicht, aus der Knechtschaft Ägyptens zu kommen und in irgendeine andere Knechtschaft zu geraten, sondern das Ziel für Israel war, in das gelobte Land zu kommen, an den Ort, wo sie ihrem Herrn und Gott in Heiligkeit dienen können. Und wenn es um den Josef geht, der hier eine prominente Rolle hat in unserem Text, beziehungsweise seine Gebeine, dann sehen wir es auch daran. Das heißt, und Mose nahm mit sich die Gebeine Josefs, denn dieser hatte den Söhnen Israels einen Eid abgenommen und gesprochen, Gott wird sich gewiss euer annehmen, dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. Die Hoffnung des Josef ging weit über seinen eigenen Tod hinaus. Und derjenige, der es zu einer Stellung gebracht hat in Ägypten, als Fremdling in Ägypten, dass er sich ein Riesengrab hat leisten können, nach der Art der ägyptischen Potentaten. Es gibt einen archäologischen Fund an einem archaischen See südwestlich von Kairo, wo man vermutet, dass ein Riesengrabkomplex, das keine Pyramide ist, aber mit 12 verschiedenen Bauanteilen, das Josefs Grab vielleicht sein könnte. Auf jeden Fall ist dort eine Statue von einem Semiten mit roten Haaren, haariger Brust abgebildet, nicht so wie die Ägypter. Ob das wirklich Josefs Grab ist, hat sich bis jetzt noch nicht herausstellen können, aber möglich wäre es. Einer, der es zum zweiten Mann im Reich gebracht hat, der so einen Rang erreicht hat, warum wollte er denn, dass seine Gebeine ausgehoben werden und in ein fernes Land gebracht werden, wo er keine Bedeutung hat? Josef hat das nie aus dem Auge verloren. Gott wird sich gewiss euer annehmen. Dann führt meine Gebeine von hier mit euch fort. Er wusste, dass seine Rolle nur ein Zwischenspiel war, damit seine Brüder, ihre Familien, einen Unterschlupf bekommen, wo sie zu einem Volk heranwachsen können. Und so ist dann auch gekommen. Mose lässt die Gebeine Josefs mitnehmen in das gelobte Land 40 Jahre lang. Tragen sie die Gebeine des Josef mit sich. Bis sie nach Sichem gekommen sind, das heutige Nablus, wo sie am Nordrand der Stadt ein Grab für ihn errichtet haben. Ein Grab, das bis heute steht, das zwar schon 2000 am 7.10. einmal zerstört wurde und in diesem Monat am 16.10. noch einmal ausgebrannt wurde. Aber das Bekenntnis bleibt. Gott wird sich gewiss euer annehmen und nehmt meine Gebeine zum Zeugnis mit dahin. Jesus hat uns gesagt, folge mir nach. Er will uns den Weg weisen. Er sagt zwar auch, siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Er sagt nicht, dass der Weg einfach sein wird. Aber er verspricht uns, dass wer zu ihm kommt und in sein Joch schlüpft, dass sein Joch sanft und seine Last leicht sein wird. Und wir werden Ruhe finden für unsere Seele. Ich möchte uns am heutigen Bußenbettag Mut machen, auch in einer Zeit, wo wir ziemlich aufgewühlt sein dürften nach dem Terroranschlag vom letzten Freitag. Bei allen Unsicherheiten, die bevorstehen, wo keiner weiß, wie es werden wird. Dieses Bekenntnis des Josef wollen wir mitnehmen. Gott wird sich gewiss euer annehmen. Lassen wir uns durch diese Verheißung Mut machen. Amen.